und habe dann das erste Mal gehört, ich habe dann ganz viele Sachen auch recherchiert und habe das erste Mal gehört, dass man vom Schreiben leben kann, als Frau in Berlin auch. Gibt es Menschen, die das tun? Ich wohnte in Berlin. Es gibt Self-Publishing und ich dachte so, das mache ich. Ich mache das. Keine Ahnung wie, aber ich mache das. Und ich hatte tatsächlich nicht viel Zeit. Und ich wusste, wenn ich den Weg als unbekannte neue Autorin über Verlage oder Agenturen gehen würde, dann würde ich erst ewig warten auf eine Agentur. Dann würde ich ewig warten, falls die mal ja sagen sollte, was ja relativ für mich utopisch war, dann würde ich ewig auf den Verlag warten, dass die nochmal zusagen und dann auch nochmal 100 Jahre, bis ich in ein Verlagsprogramm passe. Das bedeutet, bis das erste Mal Geld fließen würde, hätte 3, 4 Jahre locker dauern können. Und das heißt, ich hatte diese Zeit nicht. Ich musste einfach Geld verdienen. Treffen, ob ich jetzt meine Masterarbeit beende oder Thriller. Und dann dachte ich, mich haben Titel noch nie interessiert. Ich habe damals dieses Studium nur gemacht, um da, wo ich war, Werkstudentin zu sein. Und da habe ich gedacht, nee, ich will wirklich Geld verdienen. Und zwar jetzt. Und zwar mit dem, was ich liebe. Und ich will Spaß haben. Und dann habe ich mich für den Thriller entschieden. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Nächte mit Panik wachgelegen, weil ich nicht wusste, wie das finanziell alles funktionieren soll. Also das ist, auch wenn ich jetzt hier so rumstrahle, ich habe sehr viele schlimme Nächte und auch Tage hinter mir und auch Phasen, wo ich einfach all mein Geld in Werbung gesteckt habe, was auch ein Tipp ist für Marketing, anstatt mir was Ordentliches zu essen zu kaufen. Ich habe wochenlang nur Kartoffeln mit Quark und Stulle mit Schnittlauch gegessen und habe auf alles einfach verzichtet für diesen Traum. Weil das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, dass man diesen Turbostart nicht vergleichen kann mit jemandem, der einfach 1 Million andere Verpflichtungen hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Verpflichtung, außer gesund zu werden. Und das hat mich gesund gemacht.
Passend und im Nachgang zur Leipziger Buchmesse, ein Interview in Kooperation mit der Schule des Schreibens, erfährst du, wie die Bild-Bestseller-Autorin Sandy Mercier ihren ganz persönlichen Weg in der Buch- und Verlagswelt als erfolgreiche Self-Publisherin gefunden hat. Sandy nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche Reise als Quereinsteigerin und teilt ihr wertvolles Wissen als Autorin, Mensch und Solo-Selbstständige mit inzwischen ganz viel helfenden Händen. Hi, mein Name ist Katja von Eismund, ich bin Buchautorin aus Leidenschaft, Life-Coach aus Überzeugung und Host im Podcast. Lehn dich also zurück, schnapp dir wie immer gerne dein Notizbuch und lass uns direkt in Folge 97 einsteigen. Hallo, so schön, dass du wieder da bist und dass dieser Podcast wächst und ihr als Community. Das freut mich wirklich immer wieder. Ein kurzer Rückblick nochmal in den letzten Monat. Mein geplantes Frauenretreat hat ja so in der Form nicht stattgefunden, aber ich habe mit einer wunderbaren Kundin eine Einzelaufstellung gemacht. Also bist du daran interessiert, dann melde dich gerne. Ich werde das immer wieder anbieten. Die Buchmesse Leipzig war bunt und inspirierend und dank der Hilfe wunderbarer Menschen ist auch unser privater Umzug geglückt und wir sind jetzt ganz zufrieden in unserem neuen Zuhause. Und jeden Moment, auch wenn es bisher noch echt zu wenige waren, den ich im Ruffini-Haus an meinen Projekten arbeiten kann, ist einfach wunderbar. Und die anderen kreativen Kollegen und Kolleginnen immer besser kennenzulernen, macht mir eine große Freude. Ich bin sehr dankbar, an so einem wunderbaren Ort die nächsten 2 Jahre meiner Kreativität folgen zu können. Und wenn du mal Lust hast, diesen Ort auch noch mal kennenzulernen, dann schreib mir eine Mail und wir trinken gemeinsam dort mal einen Kaffee. Ich hoffe, dein März war ebenso gut und du bist gesund, das ist das Allerwichtigste, und darfst die Dinge tun, die dich glücklich und zufrieden machen. Im April werde ich es endlich mal schaffen, meine Termine für 2025 auf der Webseite einzupflegen. Und im Newsletter teile ich sie sowieso mit dir. Solltest du daran interessiert sein, schau gerne nochmal in die Shownotes. Da ist auch mein Portal für Instagram oder LinkedIn. Da teile ich auch die aktuellen Themen, weil ja der Podcast nur einmal im Monat erscheint. Und weil diese Folge halt auch ein Interview wieder ist, entfällt auch das Outro. Mein heutiger Gast ist Bild-Bestseller-Autorin Sandy Mercier und ich habe diese Aufnahme schon im November bei der Schule des Schreibens, wo ich ja Moderatorin bin, wo ich Webinare halten darf, wo ich Dozentin bin, wo ich anderen beim Schreiben auch unterstützen darf. Diesen Podcast haben wir da schon aufgenommen und ich darf ihn eben in meinem Podcast jetzt auch teilen. Dafür ein riesiges Dankeschön an Sandy und auch an die Schule des Schreibens, insbesondere an die Frau Mickelburg. Alles, was du über Sandy wissen musst, wirst du gleich erfahren, weil ich da nochmal ein Intro mit ihr über sie mache und es ist Quatsch, wenn wir das jetzt hier doppelt machen. Sie schreibt Thriller, sie hat ein Pseudonym, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, sie schreibt Ratgeber zum Thema Schreiben, aber auch eben zur persönlichen Entwicklung. Und das macht sie auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie gibt Kurse, Lesungen, Webinare. Sie ist Vollzeit- und Vollblutautorin und ist auch ganz viel auf den sozialen Kanälen und YouTube wieder unterwegs. In dieser Episode beantwortet sie Fragen wie zum Beispiel, wie ist sie überhaupt zum Schreiben gekommen? Wie hat sie die Schule des Schreibens dabei unterstützt? Wie sich ihr Schreiballtag gestaltet? Wieso sie sich ganz bewusst für Self-Publishing entschieden hat und gegen eine Verlagszusammenarbeit? Sie teilt sehr, sehr offen ihren Weg, ihre eigenen Erfahrungen auf der Reise zur Autorin und nimmt uns wirklich ganz authentisch damit und das macht sie ganz toll und zeigt uns auch, wie ihr Weg weitergeht als Autorin. Und weil das Outro, wie gesagt, entfällt, hier noch ein paar kurze Hinweise. Alles, was du über Sandy und ihr Angebot erfahren möchtest, findest du auf ihrer Webseite, auch das verlinke ich dir in den Shownotes, sandymercier.de. Da findest du auch ihren Kontakt, um eine Mail an sie zu schreiben, wenn du Fragen hast zu der Folge oder zu ihren Angeboten sehr, sehr gerne Kontakt mit ihr aufnehmen. Sie freut sich da sehr drüber. Und auf Instagram ist sie unter Sandy Mercier Autorin. Schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Wenn du Lust bekommen hast, vielleicht auch mal so ein kostenloses Webinar, wo ich weiter moderiere, ich habe noch zwei, ich weiß gar nicht, wie viele Termine wir schon gemacht haben, aber es ist schon einiges am Start für 2025 in Kooperation mit der Schule des Schreibens. Dann guck da bei Schule des Schreibens unter Aktuelles. Den Link packe ich dir aber auch in die Shownotes. Vergiss nicht, meinen Newsletter zu abonnieren und vernetze dich sehr, sehr gerne bei Instagram oder LinkedIn mit mir, wenn du Lust hast. Ich sage jetzt schon mal hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Abonnieren, Teilen, Liken. Das kennst du. Lass mir Sterne da, schreib eine Bewertung. Und das ist für etwas, wo du einfach meine Arbeit schätzt. Und ich sehe, wie ihr da auch das annehmt, was ich hier mit euch teile. So, jetzt fangen wir aber an. In diesem Sinne, komm gut und gesund durch den April und hab eine entspannte Osterzeit. Ich wünsche dir alles Liebe und jetzt geht's los mit der Folge 97 und meinem Gast Sandy Mercier.
Herzlich willkommen in unserem Tipps für gelungenes Buchmarketing mit Sandy Mercier, Bild-Bestseller-Autorin. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung und wow, wie viele Leute sind denn hier?
Toll, oder? Und ihr kommt nämlich alle auch kreuz und quer, habe ich gesehen. Aus dem Süden sind welche dabei, ganz aus dem Norden und aus dem Osten und dem Westen. Perfekt. Also das ist ein schönes, buntes Bild. Freut uns sehr, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns gerne, während ich hier noch so ein bisschen anmoderiere, auch vielleicht, wie weit ihr gerade seid in der Schule des Schreibens und vielleicht auch, welches Studium ihr gewählt habt. Weil ich fange jetzt mal so ein bisschen darüber zu erzählen, was wir heute vorhaben. Also ich mache eine ganz kurze Einführung jetzt über Sandy und das, was wir machen. Wir widmen uns den Themen, die Herausforderung des Buchmarketings, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man einsteigt in diese Buch- und Verlagsbranche. Dann wird Sandy uns ganz viel erzählen, wie ihr Weg war, Bestseller-Autorin zu werden. Da träumen wir ja alle von. Und wir haben Zeit für Fragen an die Self-Publisherin ganz zum Schluss. Und ganz wichtig nachher auch, das ist immer für die Schule des Schreibens wichtig, dass ihr uns ein Feedback gibt und wir eine kleine Schlussrunde machen. Das ist so der grobe Ablauf. Wenn ich hier immer so abtauche und nach unten gucke, bitte nicht wundern, ich habe hier einen Spickzettel und da lese ich einfach auch schon mal was ab. Bild-Bestseller-Autorin Sandy Mercier hat den Fernlehrgang Große Schule des Schreibens absolviert.
Ihre Bücher stehen regelmäßig auf der Amazon-Bestsellerliste. Sie wurde bereits zur Autorin des Jahres nominiert. Da kannst du uns vielleicht gleich mal erzählen, wann das war und vielleicht auch schon öfter. Und auch ihre Bücher wurden mehrfach für diverse Buchpreise nominiert. 2023 gewann sie den Innocent Award für ihren Thriller. Was zeigt, dass du, glaube ich, auch verschiedene Genres machst. Und das ist auch spannend, wenn du uns darüber gleich was erzählst. Mit ihren Büchern über Persönlichkeitsentwicklung erobert sie inzwischen auch den ausländischen Markt, was ja mega ist. Also es ist ja wirklich nochmal die nächste Stufe. Um anderen zu helfen, arbeitet sie als Marketing-Coach und Mindset-Mentorin. Denn sie glaubt fest daran, und das unterstütze ich, dass jeder es schaffen kann, der sich den Traum von eigenem Buch erfüllen will. Herzlich willkommen, Sandy.
Hi, danke für die schöne Vorstellung. Sehr, sehr gerne. Komisch, wenn man es einfach hört. Vor allem, wenn ich zurückdenke an den Anfang an der Schule des Schreibens damals.
Verrückt. Genau. Lass uns doch da direkt mal einsteigen. Sandy, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Also bist du von Anfang an auf diesem Weg gewesen oder bist du vielleicht auch aus einem anderen Leben in die Schreiberei gegangen?
Also ich bin eigentlich durch einen Burnout zu meinem Traum zurückgekommen, nämlich dem vom Schreiben zu leben. Und ich habe früher, also klar, das so wie ganz viele auch, habe ich mir immer gewünscht, dass ich schreiben kann. Also das Leben hat mir immer wieder irgendwelche Zeichen geschickt und das hat mich immer glücklich gemacht. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass das geht. Und dann habe ich einen Burnout gehabt und bin zurück zu dem gekommen, was sind meine Träume? Was will ich wirklich? Was wünsche ich mir? Und ich habe dann Tagebuch geschrieben, weil mich das einfach, also habe gemerkt, das heilt mich. Und ich habe schon vorher gedacht, okay, ich will das Schreiben in mein Leben holen und habe gedacht, ich mache das jetzt über die Schule des Schreibens, weil da geht es nach meinen Regeln, nach meinem Zeitplan. Und bei mir ist es so, manchmal will ich monatelang irgendwas durcharbeiten und dann will ich wieder monatelang nichts davon hören, weil ich ein anderes Thema gerade habe oder halt zu viel Arbeit wieder oder so. Und dann, genau, ist es aber Schleifen gewesen, also nee, ich habe es kurz gelassen, einfach ein paar Monate lang, also weil ich war halt wirklich im kompletten Krisenmodus. Liebe war für den Allerwertesten, meine Gesundheit war ganz schlimm, Job war einfach furchtbar, also es war einfach nur alles Hölle und führte zum Burnout. Und dadurch habe ich das dann quasi ja, wieder zurück zu mir geholt und habe dann das erste Mal gehört, ich habe dann ganz viele Sachen auch recherchiert und habe das erste Mal gehört, dass man vom Schreiben leben kann, als Frau in Berlin auch. Gibt es Menschen, die das tun? Ich wohnte in Berlin. Es gibt Self-Publishing und ich dachte so, das mache ich. Ich mache das. Keine Ahnung wie, aber ich mache das.
Sehr gut. Also das ist natürlich erst so ein Burnout, das ist natürlich was nicht so schön ist, aber dass man oft erstmal so eine Schleife dreht, ist, höre ich und weiß ich von vielen, weil ich auch in dem Metier ja unterwegs bin. Und oft ist es ja auch das, was du ja auch gerade gesagt hast, weil es einen zurück an das bringt, wer man ursprünglich ist. Mhm. Und das ist doch wunderbar. Das heißt, du hast so zurück zu deiner Kreativität quasi auch gefunden.
Genau. Und ich glaube auch, dass die Umwege total wichtig waren, weil, also ich habe zum Beispiel bei meinem, also das war schon mein zweiter Burnout, bei meinem ersten, da war ich tätig in einer Kanzlei als Rechtsanwaltsfachangestellte und ich hasse Anwälte. Und das führte dazu und auch das ganze Leben, was ich damals geführt habe, dass ich quasi ein Buch über diese Zeit geschrieben habe. Und wenn ich heute irgendwo eine Lesung halte und sage, ich bin Rechtsanwaltsfachangestellte und hasse Anwälte, dann gibt es immer irgendwelche Frauen, die grölen, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich konnte deswegen ein Buch darüber einfach schreiben, ne? Über dieses, wie es einfach, ich sage jetzt mal einfach salopp, wie, ich sage einfach, wie es ist. Ich belasse es einfach dabei. Genau.
Sehr, sehr gut. Das heißt, du hast von Anfang auch gewusst, dass du Self-Publishing machst, also die Idee, den Weg auch anders zu gehen über eine Literaturagentur, über den Verlag, das hast du von vornherein auch ausgeschlossen?
Genau, also die Sache ist die, ich habe aus dem Burnout heraus gestartet. Das bedeutet, ich habe in der Zeit meinen Job verloren, weil es war nur ein befristeter Vertrag. Und ich habe dann Arbeitslosengeld bekommen. Und ich hatte tatsächlich nicht viel Zeit. Und ich wusste, wenn ich den Weg als unbekannte neue Autorin über Verlage oder Agenturen gehen würde, dann würde ich erst ewig warten auf eine Agentur. Dann würde ich ewig warten, falls die mal ja sagen sollte, was ja relativ für mich utopisch war, dann würde ich ewig auf den Verlag warten, dass die nochmal zusagen und dann auch nochmal 100 Jahre, bis ich in ein Verlagsprogramm passe. Das bedeutet, bis das erste Mal Geld fließen würde, hätte 3, 4 Jahre locker dauern können. Und das heißt, ich hatte diese Zeit nicht. Ich musste einfach Geld verdienen, weil ich wusste, ab dann und dann bekomme ich einfach keine Miete mehr. Und das war das Erste. Und dann habe ich auch festgestellt, wenn man beim Verlag ist, dann bekommt man ja nur in der Regel 1 bis 2 Mal im Jahr Geld ausgezahlt. Und das habe ich, also genau, also das war einfach, das war für mich alles komplett utopisch. So fing es quasi an, dass ich mich erstmal für Self-Publishing interessiert habe.
Okay. Das heißt, du hast aber erst angefangen bei der Schule des Schreibens für, wenn ich es richtig gelesen habe, große Schule des Schreibens gemacht und dann hast du gesagt, aus der Situation raus, in der du standst, und sagst, ich kann nicht zweimal im Jahr nur Geld verdienen, ich muss hier jeden Monat Geld verdienen. Also ist für mich die Wahl Self-Publishing. War das so der Weg?
Ja, also genau, durch die Schule des Schreibens habe ich mir einfach meinen Traum zurück und auch durch den Burnout dann quasi zurückgeholt, weil ich wusste, ich mache das jetzt mit der Autorin und da wusste ich schon, ich glaube, Self-Publishing weiß ich gar nicht, woher ich das auf einmal wusste, dass es das gibt, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich weiß zum Beispiel, in der Schule des Schreibens stand, wenn man Schriftstellerin sein will, dann soll man schreiben und zwar täglich. Und das habe ich auch in irgendeinem richtig tollen Schriftstellerfilm gesehen. Und deswegen quasi habe ich dann dadurch, ich würde sagen, dadurch habe ich mein Schriftsteller-Ich gefunden, weil ich dadurch mir fest vorgenommen habe, ich will das werden, also werde ich jeden einzelnen Tag schreiben und wenn es nur Tagebuch ist. Und meistens war es nur Tagebuch, aber dadurch habe ich meinen Schreibmuskel trainiert und gleichzeitig mich geheilt, weil ich da zurückgefunden habe, wo ich hin will. Und wie ich jetzt auf Self-Publishing gekommen bin, um ehrlich zu sein, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher ich das auf einmal wusste. Aber ich wusste durch die Schule des Schreibens, dass ich
Hand.
das jetzt einfach machen kann.
Ja, perfekt. Aber das ist ja gut, wenn man das, also wenn man darauf vertraut und gleichzeitig natürlich auch du diese Sicherheit brauchtest und dir sicher warst, dass du, wenn du diesen Weg einschlägst, auch deine Ziele, die du brauchst, erfüllen kannst. Spannend finde ich, also du hast ja quasi während des Schreibens oder Studiums auch da schon Tagebuch geschrieben, hast du gerade gesagt. Hast du denn da auch schon, weil du hast ja zwei Genres, wenn ich das richtig weiß. Das eine ist diese, oder das erzählst ruhig gerne selber. Du hast zwei Genres und die sind wahrscheinlich darüber entstanden, weil du ja auch irgendwann einen Thriller geschrieben hast. Und hast du davon Segmenten aus deinem Studium mitgenommen und hast gesagt, boah, ich möchte was über Persönlichkeitsentwicklung machen, aber Thriller, ich meine, das ist ja auch, ne, da muss man auch fantasievoll sein. Und sich so die Geschichten auch ausdenken und ja auch so ein bisschen an der Grenze. Also ich wüsste gar nicht, ob ich das könnte. Ich würde vielleicht so einen ganz harmlosen Krimi mal machen, aber also Thriller ist ja nochmal eine andere Nummer. Also woher wusstest du dann, dass es diese Wege werden? Oder wie war dann weiter so die Entwicklung?
Also, ich habe angefangen hier, also die Schule des Schreibens, da war ja mein Fokus auf Kinder- und Jugendbuchliteratur.
Okay, also hast du nochmal einen richtigen Twist gemacht.
Ja, also ich habe bisher kein, also ich hatte halt vorher an Wettbewerben teilgenommen für Buchgeschichten und habe dann da immer, also immer, ich habe dann da zweimal gewonnen und wurde in Anthologien veröffentlicht. Und so ist das in meinem Kopf gewesen, weil ich auch eigentlich immer mit Kindern zusammenarbeiten wollte. Und irgendwie habe ich dann, als es wirklich feststand, ich werde jetzt einfach Autorin, da wusste ich, es wird Thriller, weil, und ja, ich kann es nicht aussprechen, ich sag's gleich, weil ich als Jugendliche schon immer die Bücher von meiner Mutter gelesen habe. Und meine Mama hat immer Thriller gelesen. Und das war für mich einfach das Größte. Das halt, also ich weiß, ich habe schon Ärger bekommen, auch in der Schule, meine Mama und ich, weil ich schon zu früh Bücher gelesen habe, die ich nicht lesen sollte. Wo ich denke, heutzutage ergibt ja alles Sinn. Also das heißt, das war der große Plan und da habe ich mir auch helfen lassen von der Schule des Schreibens, weil es gab mal eine Aufgabe, da sollte man, glaube ich, einen Prolog schreiben und da habe ich meinen reingehauen und dann alle so, what? Und ich dachte so, yes, yes, yes. Aber eigentlich habe ich, davor ganz heimlich durch diese Burnout-Zeit ein Buch geschrieben. Ich habe das aber erst durch die Schule des Schreibens, würde ich jetzt mal sagen, gemerkt. Also ich war in der Klinik, kam zurück und habe angefangen, Segmente zu schreiben und dachte auf einmal, oh, die passen ja zusammen, könnte ja ein Buch draus werden. Und dann hatten wir in der Schule des Schreibens ja auch, dass man autobiografisch schreiben kann und dann konnte ich das quasi auch direkt nutzen. Das war aber trotzdem alles ganz heimlich, weil da sind halt Dinge drin, die man einfach nicht wissen darf, solange bestimmte Leute leben. Deswegen war das dann auch immer nur erstmal, das war so ein Übungsprojekt. Und
ja, sehr schön.
Persönlichkeitsentwicklung, das hat sich einfach so ergeben, weil, also Thriller ist so, ich habe viel erlebt, wie wahrscheinlich viele. Und ich war immer so eine Art Weglächlerin. Und mein Kanal, auch mal die vermeintlich negativen Emotionen zu verarbeiten, war durch das Schreiben. Das heißt, ich habe alle Kummer, Wut, Verzweiflung, dieses Gefühl von Ohnmacht, ich habe all diese Gefühle genommen, in eine Protagonistin gesteckt und halt in Thriller, weil das der Bereich war, den ich einfach ein Leben lang kannte. Und damit habe ich mich geheilt, weil ich einfach so diese Art von Emotionen rauslassen konnte, was ich auf einem anderen Weg nie geschafft habe. Und dann aber durch die ganze Burnout-Geschichte und Reha und Therapie und bla bla, habe ich dann einfach Bock gehabt, mal auf ein lustiges Buch und mal meine lustige, fröhliche Seite mal wieder zu erkennen. Und ich hatte keinen Bock mehr auf Ängste. Und dann habe ich nur ein Buch aus Lust und, also es sollte nicht mal ein Buch werden. Ich bin aufgewacht und wusste, jetzt will ich einen Text schreiben. Und habe ich alles stehen und liegen gelassen, Termine abgesagt, für die ich bezahlt hatte, nur um diesen Text zu schreiben. Und daraus wurde ein Buch und ich wollte es nie rausbringen. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist ein Buch, was mache ich denn jetzt? Na gut, dann kann ich es auch meiner Lektorin schicken. Weil irgendwie hat es mir gefallen und das fand ich schon auch so, Und dann las die das und meinte so, ja, das ist gut. Ich habe eigentlich kaum Anmerkungen. Und ich so, hä? Die hat keine Anmerkung? Also beim Thriller war das ganz anders. Und dann dachte ich, das ist komisch. Und dann habe ich so lauter so Testlesern geschickt und die waren alle so, total toll. Ich hatte bis dahin, glaube ich, noch nie einen Ratgeber gelesen. Und ich dachte so, okay, dann bringen wir es mal raus. Also so
bunt. Super, also dann hast du den Weg genommen und hast es selbst veröffentlicht. Damit bist du das erste rausgegangen mit dem Buch. Ja. Auch mit dem Pseudonym Julie Pieper, ist das also dann schon das gewesen?
Das allererste Buch war ja dieses heimliche Pseudonym, was ja niemand weiß. Da habe ich so alle klassischen Fehler gemacht, über die wir bestimmt nachher auch noch reden. Das heißt, meine beste Freundin ist Grafikerin, sie hat das Cover gemacht, bla bla. Also ich habe, würde ich sagen, wahrscheinlich 35 Euro damit insgesamt verdient. Und bei dem Thriller wusste ich schon, ich mache es jetzt richtig. Ich mache es mit meinem Namen und ich mache das jetzt richtig, genau. Und dann habe ich einfach entschieden, es war noch damals, ich musste die Entscheidung treffen, ob ich jetzt meine Masterarbeit beende oder Thriller. Und dann dachte ich, mich haben Titel noch nie interessiert. Ich habe damals dieses Studium nur gemacht, um da, wo ich war, Werkstudentin zu sein. und dann habe ich gedacht, nee, ich will wirklich Geld verdienen. Und zwar jetzt. Und zwar mit dem, was ich liebe. Und ich will Spaß haben. Und dann habe ich mich für den Thriller entschieden. Und so kam es dann, dass ich das dann rausgebracht habe im Self-Publishing.
Okay, das heißt, Jule Pieper ist das Pseudonym für deine Persönlichkeitsentwicklungsbücher, wo du Teile deiner eigenen Geschichte immer mit reinpackst. Also es ist ein erzählendes Sachbuch, oder würdest du es als Ratgeber?
Ja, das Genre.
Oder wo wird das mäßig
richtig
eingepackt?
Das Ratgeberroman ist eigentlich, würde ich sagen, die richtigste Formulierung. Aber das klingt natürlich total unsexy. Man nennt es heutzutage vielleicht Selbstliebe-Roman, inspirierender Roman. In Wirklichkeit ist es einfach ein Ratgeber, versteckt in Belletristik. Und ich sage immer eine Mischung aus Bridget Jones Roman und Café am Rande der Weltratgeber. Sowas ist es eigentlich. Ja.
Gut. Aber gibt es dann auch bei dem Self-Publishing, du machst das, glaube ich, bei Amazon auch, gell, oder? Auch da läuft es dann unter dem Genre?
Genau, also da sind die Genres, das kann man ja heutzutage auch gar nicht mehr richtig aussuchen. Also die meisten meiner Jule Pieper Bücher, die bringe ich wirklich über die Sachbuch-Ratgeber-Ecke raus. Das heißt, Frauenratgeber stand da schon mal oder im Bereich Lebensratgeber, Kommunikation und Beziehung, da bin ich gerade irgendwo ganz weit oben, Motivation, also solche Sachen sind es dann alles. Genau. Und ich habe auch schon mal ein Weihnachtsbuch rausgebracht letztes Jahr, wo ich dachte, ich mache jetzt mal das als Belletristik. Und Da haben mir dann viele Leute geschrieben, dass es eigentlich ein Ratgeber, also bei der Kategorie Ratgeber ruhig auch sein könnte. Also man macht eigentlich, glaube ich, mit beidem nicht so richtig was. Das ist irgendwie immer beides.
Ja, okay, perfekt. Das heißt, weil du gerade gesagt hast, bei dem Thriller hast du es dann richtig gemacht. Also bei dem ersten Buch hast du alle Fehler gemacht, die man so machen kann als Self-Publisher. Magst du uns da mal kurz mitnehmen, was das für Fehler sind? Und ich finde ja immer dieses Wort richtig gemacht. Ich finde immer stimmig ist das passende Wort, weil richtig oder falsch gibt es ja gar nicht so wirklich.
Also für mich dann würdest du denn jetzt Moment einfach.
Richtig, genau. Ja. Aber was würdest du denn jetzt jemandem, der hier vielleicht auch Lust hat, das so zu machen, was würdest du dem denn jetzt raten als, weiß ich nicht, meine 3, 5 Learnings für das erste Buch?
Also ich glaube, dass es das ist mir ganz wichtig, dass es absolut darauf ankommt, was das Ziel ist. Also wenn zum Beispiel zu mir jemand ins Coaching kommt, dann sage ich immer, ich kann dich erst beraten, wenn ich weiß, was dein Ziel ist. Weil wenn das Ziel ist, einen Spiegel-Bestseller zu haben, ist es ein anderes, ist es eine ganz andere Strategie als ein Bild-Bestseller. Beides ist eine ganz andere Strategie, als ich will vom Schreiben leben. Wenn das heißt, ist mir alles egal, Hauptsache mein Buch ist in der Buchhandlung irgendwo ausgelegt, ist es wieder eine andere Strategie. Deswegen also kann ich so einen richtigen Tipp auf alle jetzt so ganz konkret so nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, was ich gelernt habe, wenn man, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn man damit Geld verdienen möchte, dann ist das, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man ein verdammt gutes Cover hat und keins, was ein Grafiker angefertigt hat, also der einfach nur Grafik kann, sage ich jetzt mal, oder vor allem auch nicht selber machen, weil man ist einfach betriebsblind, weil es gibt einfach Cover-Designer, die sich wirklich mit dem Metier auskennen. Das ist so, mit Knieproblemen geht man ja auch nicht zum normalen Allgemeinarzt, sondern wenn jemand einen operieren soll, dann geht man am besten zu einem Orthopäden, am besten spezialisiert auf Knie. Noch besser vielleicht genau auf Arthrose im Knie oder so, wenn man das hat, ne? Weil die kennen sich mit den Regeln aus und die wissen, was zum Beispiel gerade im Trend ist. Also die sind up-to-date immer. Und ich habe dann damals mir eine Cover-Designerin gesucht, beziehungsweise es also war auch ein spannender Weg, aber jedenfalls bin ich dann zu einer Cover-Designerin gekommen, die immer wieder mit ihren Covern, die sie rausbringt, preisgekrönt ist, also von ihren Kunden. Die Kunden von ihr, die sind in den Top 100 von Amazon, die sind Bild-Bestseller oder die bekommen irgendwelche Nominierungen und Preise für bestes Cover. Da wollte ich hin.
Und na gut.
Habe ich dann einfach gleich mehr Geld ausgegeben, weil das ist halt anders, als wenn man es selber macht. Das ist nun mal, das ist so. Und auch, es gibt ja auch Cover, die man von der Stange nehmen kann, die gar nicht direkt auf einen angefertigt sind, aber schon ein bisschen professioneller sind. Das kann man auch machen. Aber ich wollte wirklich, ich habe gesagt, ich gehe all in. Für mich gibt es keine andere Option. Ich muss vom Schreiben leben. Alles andere ist für mich keine Option. Und deswegen habe ich deswegen diesen Weg gewählt und habe das einfach investiert.
Ja. Sehr gut. Also echtes Learning für mich auch, dass es, weil ich ja auch 2 Bücher schon veröffentlicht habe mit Verlagen und ohne Agentur, aber dieses, das ist auch richtig und das finde ich super, dass auch den Vergleich, den du gesagt hast mit Ärzten, dass man sich wirklich einen reinen Cover-Designer oder Grafiker nimmt, weil nämlich genau das ist, was du gerade sagst, nur die kennen sich aus, die haben immer die neuesten Ideen, die wissen, was der Buchmarkt möchte. Und deswegen ist es super, das finde ich schon mal echt einen guten Tipp. Genau, hier war noch mal eine Frage von Marlies direkt, die können wir vielleicht, kannst du uns einen Preisrahmen verraten? Sam? Ja, nur eine also, grobe Hausnummer, Grafikdesign fürs Cover.
Also aktuell zahle ich ungefähr 430 Euro für ein Cover. Und es kommt auch total drauf an natürlich, wo man hingeht, weil also es gibt zum Beispiel bei Fantasy, da kenne ich auch 2 richtig krasse Grafiker, die also speziell für Fantasy halt wirklich auch preisgekrönt, ausgezeichnet und so weiter sind. Und die, ich glaube, da geht es ab 600 Euro aufwärts. Also der Preisrahmen, ich habe auch neulich was gesehen mit, also unter 1000 geht es gar nicht los. Das heißt, das geht in alle Richtungen. Ich bezahle für meine, die heißt Laura Newman, bezahle ich, glaube ich, ungefähr 430 Euro gerade. Und ja, läuft gut. Also auch bei meinen Kollegen meine ich jetzt, ne? Das ist wirklich, also auch wenn ich das Haus verlasse. Und also ich habe das ganz oft mit Kunden auch gemacht, dass die ihre Bücher einfach nochmal neu rausgebracht haben, einfach mit einem neuen Cover. Und dass die ohne irgendwas dazu zu tun, sechsfach mehr verdient haben. Jetzt sind die Leute nicht gleich Millionäre, weil vorher war es sehr, sehr wenig und dann war es sechsfach mehr, was gut ist, aber was immer noch wenig ist. Also das würde ich auch noch dazu sagen, wenn man halt nichts anderes macht, sage ich mal. Aber da passiert halt schon viel mehr.
Genau, also Jasmin fragt nochmal, wie heißen diese Grafiker? Cover-Grafiker, genau. Oder?
Also meine heißt Laura Newman. Ihr könnt auch... wenn ihr seht, in den Top 100 von Amazon, Bildbestseller oder irgendwie so, oder wenn ihr in der Buchhandlung seid, ihr könnt immer ins Impressum gucken, weil da stehen immer die Cover-Designer.
Du hast gesagt, dass das Cover wichtig war oder du auch sagen würdest, das ist das A und O.
Und auch nicht nur ein gutes, sondern wirklich ein Cover-Opfer-Cover. Also ein Cover, wo die Leute nicht dran vorbeigehen können. Wenn das Cover nämlich gut ist, es gibt viele Leute, die gute Cover haben, sondern das Cover, das soll einfach wirklich so, dass du auf einmal wieder zurückgehst und denkst, was ist das? Ich lese das schon nicht, aber dieses Buch soll in meinem Bücherregal stehen, so am besten.
Ja, ja, genau, so soll es sein. Das heißt, dann hast du weiter mit, hast du auch ein Lektorat dir gesucht dann für die Bücher oder hast du eigentlich während des Studiums das eine Buch abgeschlossen, weil du gesagt hast, das eine hast du parallel noch geschrieben, hat deine Lektorin oder die Studienleiterin sich angeschaut und damit bist du dann rausgegangen und während du die ganzen, das Handwerk gelernt hast, hast du auch an einem Projekt gearbeitet oder hast du quasi immer nur brav so deine Hausaufgaben gemacht und das dann abgegeben?
Beides. Eigentlich. Also ich habe quasi meine Hausaufgaben gemacht und dann, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich allerdings direkt mir eine eigene Lektorin gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles zustande kam. Das war wieder so ein Zufallsgedöns. Irgendwie eine Freundin meinte hier und da und naja, irgendwie hat sich das so ergeben. Und dann hatte ich quasi eine eigene Lektorin mir gebucht und habe aber weiter quasi mein Schreibhandwerk durch die Schule des Schreibens verbessert. Und das fand ich halt so cool. Nicht nur, dass es meine Zeit war, sondern also ich habe einfach immer wieder gemerkt, wenn wir diese Kurzgeschichten hatten, wodurch ich ja gezwungen war zu schreiben, was gut war, wo ich an meine Grenzen kam, aber ich konnte nie sagen, warum und wieso. Und immer, wenn ich das eingeschickt hatte, kam genau zurück eine Rückmeldung, da hat's gehakt und so kannst du es besser machen. Und das war super, weil das konnte ich dann halt fürs Buch schon anwenden. Und als die Ausbildung abgeschlossen war, hatte ich dann, glaube ich, auch mein erstes Buch, ne, mein zweites Buch ja dann draußen, genau. Okay, ich glaube, so war es. Also ist schon eine Weile her.
Ja, ist schon so lange her. Aber gut, ist doch gut, dass du das noch so weißt. Wir haben gesagt, dass, weil der Titel heißt ja auch Tipps für ein gelungenes Buchmarketing heute, wofür wir dich eingeladen haben. Das heißt, wir haben jetzt schon mal über die Wichtigkeit eines wirklich zielführenden Covers gesprochen. Tipp 2 ist, sich, auch wenn man abgeschlossen hat mit dem Studium, entweder mit, man kann ja vielleicht auch, wenn es gut stimmig ist, mit dem, wem man zusammengearbeitet hat, weiterarbeiten oder man macht, sucht sich jemanden. Diese Suche kann sich manchmal per Fügung wie bei dir so erschließen, aber wenn du jetzt sagst, jemand, der einen guten Lektor oder Lektorin finden kann, wie kann man das machen?
Genau. Hast du da eine Idee? Bei mir ist generell so, ich bin vom Typ her, mein Human Design ist quasi so, dass ich nur über Empfehlungen arbeiten kann. Ich kann nicht auf eine Website gehen und denken, ja oder nein, das funktioniert bei mir nicht. Deswegen, bei mir läuft alles über Empfehlungen. Was man machen kann, ist eben entweder das auch so zu machen, also dass man einfach guckt, wo sind Kollegen, wo sind, also bei Instagram zum Beispiel gibt es ja viele Leute und da sind auch ganz viele Autoren, die einfach so nett sind und dass man einfach mal rumfragt. Und wenn nicht, es gibt den Verband der deutschen Lektoren, heißt es Deutsch, oder den Verband von Lektoren.
Ja, das stimmt.
Genau, und da kann man auch gucken. Und das Ding ist, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch ein Lektorat sucht, macht ein Probelektorat mit den Leuten. Und das meistens wollen das die Lektoren auch. Und dann schickt ihr quasi ein, zwei Seiten dahin und seht, wie diese Person lektoriert. Weil es gibt Lektoren, da fühlst du in jeder Faser deines Körpers, auch wenn es wehtut, weil alles so rot ist, dass es dein Werk verbessert. Und es gibt Lektoren, und das machen die ja gar nicht, also mit Absicht, aber dann passt es halt einfach nicht, die verstehen euch nicht. Und das bedeutet, als würden die sich euer Manuskript aneignen. Also als würden die es zu was anderem machen. Und nicht verbessern, sondern wirklich zu was anderem. Und das finde ich für mich war das Gefühl immer wie, keine Ahnung, mir haut jemand auf die Finger die ganze Zeit und also will es mir dann wegnehmen und mir auch noch wehtun. Also es hat keinen Spaß gemacht. Währenddessen mit einer Lektorin oder mit einem Lektoren, der gut zu dir passt, wo die Chemie stimmt, da macht es einfach Spaß. Auch wenn es manchmal trotzdem wehtut, aber dann auf eine gute Art, weil man weiß, ja, es wird besser.
Das heißt, wir machen als zweiten Tipp, die Chemie mit dem Lektor oder Lektorin muss stimmen.
Und wirklich Angebote einholen und einfach das mal testen, weil also dann lieber 50 Cent mehr zum Beispiel pro Normseite ausgeben, aber wissen, dass das Buch dadurch, also dass das Spaß macht und dass das Buch dadurch so viel besser wird und ja, das Lektorat nicht die ganze Zeit eine Qual ist, weil sonst schiebt man das monatelang auf und bringt das Buch auch nie raus. Und wenn man es rausbringt, dann fühlt es sich nicht wie seins an und dann kann man da auch nicht hinterstehen. Und wenn man nicht hintersteht, dann wird es nicht erfolgreich.
So, ja, kann ich nur bestätigen. Also eine gute Chemie mit dem Lektorat, egal wer das ist, ist ein Erfolgsgarant, dass man es zumindest veröffentlicht. Wie erfolgreich es dann ja noch weiter wird, das liegt nicht immer, also gut, du hast gesagt, Martin, das liegt in der Hand, weil bei dir klares Ziel, hast du auch bestimmt richtig, wenn man zu dir kommt und sagt, ich will Spiegel-Bestseller, dann weißt du, wie du da hinführen kannst. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, du, ich schreibe erstmal nur so für mich und während des Studiums dann ja auch sehen, ach nee, ich möchte es doch nicht nur für mich, ich gehe dann raus. Deswegen wäre jetzt nochmal meine Frage, manche wollen ja auch nicht für sich unter seinem richtigen Namen veröffentlichen. Du hast gesagt, deine Thriller sind unter deinem richtigen Namen, aber die Persönlichkeitsentwicklungsbücher hast du unter Pseudonym gemacht. Deswegen wäre meine nächste Frage, wie hast du das gesteuert? Also ich weiß von anderen, die haben ein jahrelanges Konstrukt für das Pseudonym gemacht. Andere wachen morgens auf und sagen so, das war mein Name. Weil ich finde, das ist ja schon auch, weil damit geht man ja raus und man steht ja quasi dahinter. Also wie ist das bei dir gewesen?
Also das erste war ja ein ganz heimliches Pseudonym. Das weiß ja auch keiner. So, das heißt, da habe ich einfach gedacht, welche Namen, Das ist total plump. Ich wollte immer mit meinem Ex-Freund eine Tochter haben und die sollte einen bestimmten Namen haben und dann war der Ex passé und ich dachte, der Name war aber so schön, aber ich kann jetzt nie wieder ein Kind so nennen, wenn ich meins kriegen sollte. Das geht nicht. Und dann habe ich einfach die Autorin so genannt. Also das war recht einfach, sage ich jetzt mal. Und dann Sandy Mercier war auch klar und dann bei Jule Pieper war das so, meine Protagonistin hieß Jule Pieper. Habe ich mir keinen Kopf drum gemacht. Das war so eine normale Frau und ich hatte da so ein Bild vor mir und habe einfach zwei Namen von Menschen, die ich da irgendwie zusammen vereint habe, habe ich dann irgendwie da so gesehen habe mir nie einen Kopf gemacht und ich habe in Ich-Form geschrieben. Und es war ja auch nicht geplant, dass da so ein Imperium draufsteht. Ich habe das gedacht, einfach so Buch und fertig. Ne? Und dann dachte ich, ja gut, aber wenn das jetzt in Ich-Form ist und die heißt Jule Pieper, dann nenne ich die jetzt einfach Jule Pieper. Also ist doch ganz klar.
Aber das klingt nach einer guten Story. Aber das, also vielleicht als dritten Tipp, wenn wir hier so ein bisschen Tippsammlung machen. Also ich finde mal Rat, finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber eine Empfehlung, wenn jemand auch damit immer liebäugelt und zu sagen, dann schreib doch unter Pseudonym. Oder würdest du sagen, ich meine, du hast jetzt zwei Genres, die du bedienst und beides auch irgendwie draußen bist. Aber was würdest du jetzt sagen, weil ne, das ist immer auch so eine Frage, schreibe ich unter Pseudonym oder nicht oder möchte aber nicht unter meinem Namen, weil das Thema, was da ist, damit möchte ich nicht raus, dass Leute das wissen. Also was würdest du da als dritten Tipp in unserem hier gelungenes Buchmarketing, was würdest du da nehmen zum Thema Pseudonym?
Also ich würde beim Pseudonym auf jeden Fall dafür, also einmal mich fragen, ne, reicht es ein anderer Name? Ist es ein offenes oder ein geschlossenes Pseudonym? Also soll wirklich niemals jemand das erfahren, dass ich das bin? Oder reicht es einfach, wenn es ein anderer Name ist und wenn es dann ab und an mal jemand erfährt? Also ist es wirklich so schlimm? Weil, will gesagt sein, es ist wirklich einfacher, ein Marketing zu machen, wenn man nicht ein geschlossenes Pseudonym hat. Das heißt, wenn man wirklich seine Stimme zum Beispiel teilen kann oder wenn man sich nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, sich zu verstecken oder so. Allerdings natürlich, es gibt einfach Themen und Bücher, da macht es mehr Sinn, wenn man das halt eben hat. Egal jetzt, ob geschlossen oder offen. Wenn ihr euch schon Pseudonym sucht, schaut einfach mal, dass das vielleicht auch zum Genre passt. Weil ganz viele Autoren, und die sind damit gut, also es gibt zum Beispiel Nordsee-Krimi und die nennen sich dann Anna Amruden oder so, funktioniert einfach gut, weil die sind dann in den Top 100 von Amazon, weil ja, scheint zu passen. Ja. Das heißt, guckt, ob der Name leicht zu merken ist, weil viele Namen sind einfach schwierig bei der Aussprache für viele Leute oder klingen einfach total plump. Und dann soll zum Beispiel eine super sexy Geschichte sein und der Name ist aber total so störrisch-stockisch. Und das passt ja nicht so.
Ja, ja, verstehe.
Das kann man überlegen.
Ja, sehr gut. Das sind doch so immer super Tipps. Was wollte ich noch dich fragen? Also dein Weg, sag mal, wann du angefangen hast. Nehme ich mal mit, wie lange du eigentlich da schon dabei bist und wann du auch vielleicht nominiert wurdest zur Autorin des Jahres, wann deine Bücher nominiert sind und was das auch mit dir macht. Also das würde mich auch nochmal interessieren.
Also seit Juli 2019 kann ich vom Schreiben leben. Tada! Und ich feiere jedes Jahr aufs Neue und denke mir jetzt oft, was geht ab? Genau.
Schön, sehr schön.
Und nominiert, das, also solche, ich merke mir das alles nicht. Also ich weiß, dass ich jetzt gerade wieder nominiert bin für den Lovely Books Award. Da bin ich mit zwei Büchern in die Nominierungsphase gekommen und ein Buch hat es in die zweite Runde unter die 35 besten Bücher geschafft und da wird gerade noch abgestimmt. Also da sind wir gerade.
Dann drücken wir fest die Daumen.
Danke. Und das mit der Autorin des Jahres, das Planet Award, glaube ich, hieß das. Das ist so ein Radiosender oder sowas gewesen. Also das ist so viel.
Egal. Alles gut, dann stelle ich nochmal eine andere Frage, weil ich glaube, viel wichtiger und spannender ist nochmal, du hast gesagt, seit 2019 kannst du vom Buchschreiben leben. Und wann hast du denn angefangen mit der Entscheidung? Also wie viele Jahre waren dazwischen? Weil ich finde es immer wichtig, dass Leute auch wissen, es kann auch eine Weile dauern, bis man da hinkommt.
Also ich glaube, 17 habe ich mit der Schule des Schreibens angefangen.
Das ist schon toll.
Ja. Und ich sag mal, von 18 bis 19 war ich arbeitslos. Und von 17 bis 18 hatte ich den Burnout. Und irgendwann beim Burnout kam der Wunsch auf, es wirklich zu versuchen. So, da habe ich mir am Anfang aber auch noch nicht viel im Kopf gemacht über das Wie, sondern erstmal überhaupt übers, ich habe erstmal geschrieben, sage ich jetzt mal. Und irgendwie kam es dann in der Zeit. Und dann, wie gesagt, durfte es halt schnell gehen und dann habe ich einfach ein Turbo eingelegt. Und ja, das Gute war, dass ich das auch dann einfach konnte, weil ich hatte zu der Zeit keinen Partner, keine Kinder. Weil das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, dass man diesen Turbo-Start nicht vergleichen kann mit jemandem, der einfach 1 Million andere Verpflichtungen hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Verpflichtung, außer gesund zu werden und das hat mich gesund gemacht. Das heißt, ich habe 100% nur in diese eine Sache gesteckt und dadurch ist es auch alles so schnell dann am Ende gegangen. Genau, das würde ich wirklich dazu sagen, weil das ist, dass man jetzt einfach alles auf eine Karte setzt und sagt, so, und ich werde Schriftstellerin, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer so empfehlenswert, vor allem, weil man nicht wirklich großes Geld vorher angespart hat, wenn man ins Self-Publishing geht. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Nächte mit Panik wachgelegen, weil ich nicht wusste, wie das finanziell alles funktionieren soll. Also das ist, auch wenn ich jetzt hier so rumstrahle, ich habe sehr viele schlimme Nächte und auch Tage hinter mir und auch Phasen, wo ich einfach all mein Geld in Werbung gesteckt habe, was auch ein Tipp ist für Marketing, anstatt mir was Ordentliches zu essen zu kaufen. Ich habe wochenlang nur Kartoffeln mit Quark und Stulle mit Schnittlauch gegessen und habe auf alles einfach verzichtet für diesen Traum.
Ja. Aber finde ich super, dass du das auch so frei teilst hier mit uns und auch das nochmal bewusst machst, dass man das, wenn man noch einen vollen Job hat und in der Rush-Hour des Lebens wegen vielleicht Eltern, die man pflegt oder Kinder, die man erzieht, dass es dann einfach schwierig ist. Aber du hattest die Zeit, du bist dahin manövriert worden vom Leben und konntest dir diese Zeit nehmen und deswegen konntest du den Turbo einlegen. Also deswegen für alle nochmal ganz, ganz wichtig, man darf sich ich finde, es hat alles seine Zeit. Irgendwie sollte das bei dir halt so sein und dass du deinen Traum dann eben leben darfst inzwischen. Und ich kenne so eine Geschichte auch von anderen Autoren, die das ähnlich gemacht haben und auch zur Bestseller-Autorin wurden. Also da kenne ich mehrere Namen tatsächlich. Also mega. Dann würde ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wie machst du das dann, weil das auch viele immer interessiert, von der Idee bis zur Veröffentlichung? Also wie kommen Ideen? Viele sagen, ja, die kommt unter der Dusche oder beim Spazieren oder wie auch immer. Kreativität ist ja irgendwie dann plötzlich da. Und Wie machst du das? Hast du ein Buch, wo du dir alles aufschreibst und dann machst du so Plotten für dich? Oder wie machst du das so, damit es dann veröffentlicht werden kann?
Also das, also bei mir ist es wirklich so, dass ich ganz oft einen Titel habe und denke, oh geil. Und dann denke ich, was könnte der krasseste Einstieg sein? Und ich plotte nicht. Und ich habe mich damals früher auch ganz schlecht gefühlt, weil ich nur Ratgeber gelesen habe, wo es überall hieß, ein guter Schriftsteller, der plottet. Und ich dachte so, hör. Und dann habe ich immer geplottet. Und bei mir, ich habe es auch letztes Jahr erst wieder versucht, wenn ich plotte und ich kann ein Buch plotten, aber es macht erstens keinen Spaß. Und zweitens, wenn es fertig ist, denke ich, warum soll ich es jetzt schreiben? Ich weiß ja schon, was passiert. Also das verstehe ich nicht. Und also für mich ist dieser Prozess des Schreibens einfach das Spannende, weil es ist wie Lesen, nur geiler. Da habe ich mal so einen Spruch gelesen. Ich frage mich, wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Ich überrasche mich selber ständig. Und genau, so, das ist die Art und Weise, wie ich schreibe. Und das ist definitiv ohne Plan.
Ja, das ist doch gut, auch nochmal zu hören. Finde ich auch sehr entlastend, dass du eben auch sagst, ich plotte nicht, weil ich kenne meine Geschichte und das nimmt mir zu viel Raum an Zeit. Ich lege dann halt einfach los.
Mhm. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man weiß, wie es geht einfach. Ne? Das hatte ich ja in der Schule des Schreibens auch gelernt. Und meine Kurzgeschichten zum Beispiel, die habe ich geplottet und das hat auch wirklich super dann funktioniert. Aber oder auch meine Blogbeiträge habe ich eine Weile lang nach dem Prinzip auch immer damals geplottet und geschrieben und das hat funktioniert, aber bei einem Buch, das geht für mich einfach nicht. Das ist, und ja, man hat dann mehr Arbeit beim Überarbeiten, weil am Anfang fügt man irgendwen ein, der ist noch nicht wichtig oder so, oder man muss irgendwas rausstreichen, weil hat sich doch nicht ergeben, dass es relevant war. Aber das nehme ich dann gerne in Kauf dafür, dass ich dann Spaß beim Schreiben habe.
Ja. Das ist ja auch eigentlich die schönste Arbeit an der ganzen Geschichte, oder? Das reine Schreiben. Ich habe jetzt einfach nochmal reingeschrieben, vierter Tipp, Geld in Marketing investieren, weil du das gerade schon gesagt hast. Da kam aber eine Frage vom, Schreibroutinen können wir gleich auch nochmal. Mhm. In welche Medien hast du Marketing betrieben, sprach Tammy.
Ah ja, also da will ich auch gerne nochmal dazu sagen, gibt ja ganz viel von wegen, du musst dies, du musst das. Ganz viele kommen zu mir und also hassen Instagram, aber machen Instagram, machen es dann aber schlecht und sind auch genervt und kommen nicht zum Schreiben, weil sie Instagram machen, aber eigentlich machen sie es gar nicht richtig. So, und deswegen, da will ich ganz klar sagen, ich für meinen Teil, mein Hauptmarketing-Tool, also jetzt an sozialen Netzwerken, ist Instagram. Aber weil ich es liebe. Ich hätte das niemals, also hätte ich es nicht von Beruf gebraucht, hätte ich das niemals, da wäre ich nicht die Person für, aber beruflich habe ich es gebraucht und ich bin einfach die Richtige dafür. Und ich finde, dass es wichtig ist, wenn man sich überlegt, was ich an Marketing mache, einfach zu gucken, was gibt's alles und dann zu gucken, was passt für mich. Und also trotzdem ist auch mal zu versuchen, also weil es gibt ja Leute, die sagen, Instagram macht keinen Spaß, einfach nur, weil sie nicht wissen, wie es geht. Und Dinge, die nichts bringen, weil sie nicht funktionieren, die machen natürlich keinen Spaß. Aber wenn man einfach kurz lernt, wie man es macht, damit es funktioniert, dann kommt der Spaß schon, weil man sieht ja die Ergebnisse. Aber es gibt auch Menschen, also die haben auch keinen Bock auf die Ergebnisse, weil also eine Freundin von mir zum Beispiel, die sagt, wenn die dann 1000 Nachrichten, also wenn Instagram funktioniert, kriegst du viele Nachrichten. Damit darf man erstmal leben können, dass man mit denen schreibt, dass man nahbar ist, dass man auf Kommentare antwortet, das darf man einfach wollen. Und es gibt welche, die wollen das auch nicht, wenn es funktioniert und erst recht nicht, wenn es funktioniert. Und deswegen kann ich jetzt meine Tools gerne gleich sagen, aber ich wollte nur sagen, das bedeutet nicht, dass das Richtige für dich ist, weil wir funktionieren alle anders. Und für den einen ist es dieses vor der Kamera stehen, für den nächsten, hätte ich bei mir nie gedacht übrigens, ich konnte früher nicht mal vor drei Freunden reden, ohne rot zu werden. Und ja, deswegen ist es für jeden was anderes. Ich habe einen Blog. Ich habe ein Newsletter, was ich für das wichtigste Marketinginstrument übrigens halte. Muss man nicht kann man auch anpassen auf seine eigenen Bedürfnisse. Man braucht es nicht so mit einer E-Mail zum Beispiel machen, sondern gibt es viele andere Ideen. Aber genau, also der Newsletter ist für mich das Allerwichtigste und ist auch eins meiner wichtigsten Tools. Und Instagram ist mein wichtigstes Tool. Ich habe eigentlich Facebook, aber ich habe schon seit Monaten nicht reingeguckt, weil ich diese Plattform echt nicht, ich verstehe sie einfach nicht. Und mir wurde dann immer gesagt, ich soll TikTok machen. Ich wusste aber, ich will auf gar keinen Fall noch irgendeine süchtig machende App. Und jetzt habe ich jemanden engagiert, der TikTok für mich macht. Jetzt ein Podcast quasi seit kurzem. Und Was gibt es noch so? Pinterest, YouTube, aber das mache ich alles nur so. Also so nebenbei. WhatsApp. Bitte vergesst nie, wenn ihr coole Sachen für Social Media macht, nutzt auch WhatsApp. genau, also das von Medien, ich glaube, das gibt es noch mehr
Das
Medien.
ist schon viel. Und dann hast du ja gerade gesagt, Instagram, also TikTok hast du abgegeben, das macht jemand für dich. Aber dann wäre so eine Grundfrage von mir noch, also machst du, weil hier geht es ja um das gelungene Buchmarketing, aber da sind ja viele Sachen. Das heißt, Cover, hast du auch gesagt, gibst du in gute Hände, Lektorat, wäre jetzt meine Frage, hast du auch noch weiter jemanden? Oder redaktionell nochmal drüber zu gucken, dann die Bücher bewerben, dann hat da auch nochmal jemand gefragt, wie das eigentlich mit Amazon geht. Also jetzt erstmal noch vielleicht, wer hilft dir? Also gibt es Menschen, wie habe ich mir das hier aufgeschrieben? Hast du Hilfe oder machst du alles allein? Also Gestaltung, Cover, Lektorat, Korrektur, Marketing.
Also
Und
Leute,
wenn
unangenehme
ja,
Sache, die Liste wird jetzt lang.
und wie hast du dir das beigebracht? Das finde ich auch eine ganz relevante, weil es gibt ja eigentlich inzwischen, wenn du in so einem Betrieb bist, also ich bin ja auch selbstständig und ich mache auch alles alleine, aber in Betrieben gibt es für jedes, der eine macht Social Media, der andere kümmert. Und dann muss ja auch noch die Kasse stimmen, ne? Buchhaltung ist ja auch noch irgendwie wichtig, Steuerberater, alles so Themen, die Kreative auch sehr lieben. Aber deswegen meine Frage, wenn du es vielleicht so allgemein halten kannst, hast du Hilfe und was
Also,
gibst du gerne ab, was gibst du auf keinen Fall ab? Genau, und wie bist du auch auf die Leute gekommen?
ich fange an mit Lektorat. Da habe ich jemanden. Und ich habe die in einem, also ich habe nicht mehr die, die ich früher mal hatte. Aber nicht aus einem speziellen Grund, das hat sich so ergeben. Ich liebe beide. Aber ich war mal in einem Schreibcamp und da habe ich die kennengelernt. Und die hat irgendwann mal ein Buch von mir Test gelesen. Und die war so krass und hat noch Sachen gefunden, wo ich so dachte, wow. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie könnte Lektorin werden. Sie meinte, das sagen mir alle. Und dann hat sie eine Weiterbildung zur Lektorin gemacht. Und jetzt ist sie Lektorin von mir und von vielen anderen.
Toll.
Und also es haut einfach so gut hin. So, das ist die Anke Müller. Dann habe ich ein Korrektorat. Das ist die Jona Gellert. Da finde ich das Coole, ist auch mal so ein kleiner Geheimtipp. Wenn man sich eine Korrektorin sucht, macht euch immer das Geschlecht raus, was ihr wollt. Dann ist gut, wenn die auch Lektorin ist, weil die sehen dann vielleicht immer noch mal ein, zwei Dinge, auf die sie einen noch mal kurz so drauf hinweisen.
Ja,
Dann habe ich
verstehe.
eine Buchsetzerin, das ist die Mary Kunis, die, also wie ein Mensch so viel Spaß an Buchsatz haben kann. Also ich hasse Buchsatz. Ich habe das auch früher alleine gemacht, das kam jetzt mit der Zeit. Und bei der kann es einem nur Spaß machen. Also die steht morgens um 5 aus voller Freude, weil sie weiß, sie kann heute wieder Buchsatz machen. Also die hat wirklich, also das ist, aber ich liebe es halt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine Leidenschaft für etwas haben, weil das spürt man in diesem Buch dann. Genau.
Verstehe. Ich schreibe hier nur ein bisschen nebenbei, wenn du jetzt gerade was sagst, deswegen gucke ich immer hier unten auf den Chat. Nicht wundern.
Immer mit so. Dann habe
Also.
ich jetzt inzwischen eine Illustratorin. Der ist Carmen Kunitz. Die illustriert die Jule Pieper Bücher inzwischen. So, das war jetzt erstmal die Optik. Dann habe ich natürlich Druckereien, aber ich glaube, das zählt jetzt nicht. So, und dann geht's los. Also, ich habe manchmal jemanden, der meine Werbung macht. Aktuell macht sie nur meine Facebook-Werbung. Eine Weile lang hat sie auch meine Amazon-Werbung gemacht. Die mache ich jetzt aber selber. Die heißt Helen Schmidt Buchvermarktung. Dann habe ich eine Pressereferentin.
DT?
Ha? Helen
Schmidt mit
Schmidt.
DT?
Genau.
Okay.
Dann habe ich eine Pressereferentin, mit der ich zweimal zusammengearbeitet habe. Also, weil das mache ich auch nicht immer, sondern dann halt phasenweise oder wenn ich ein bestimmtes Buch pushen will oder so. Und die heißt Rowena Hinzmann.
Hinzmann.
Dann habe ich Lara
Das ist
Rossi, die macht TikTok.
PR, gell? Also Rowena Hinzmann macht deine PR.
Genau. Also hat sie zweimal. Das ist nicht so, dass sie es immer macht, sondern wir haben es für einen bestimmten Zeitraum mal gebucht gehabt.
Und TikTok?
Lara Riedel. Ich glaube, Lara Riedel.
Lara.
Ding.
Diebel.
Riedel.
Riedel.
So, dann habe ich verschiedene Assistenzen, deren Namen ich jetzt, glaube ich, hier nicht reinschreiben sollte. Aber also ihr könnt mich mal anschreiben, aber ich würde es, glaube ich, nicht offiziell machen, weil ich nicht weiß, ob die das wollen. Also das würde ich.
Ja, verstehe schon. Anschreiben wir die, noch Kontakt zu Sandy kriegt, das sagen wir gleich noch ganz am Schluss. Also deswegen, wir müssen auch nicht alles hier reinschreiben, weil wir ja gesagt haben, die Sachen werden hier nicht gelöscht. Deswegen machen wir das nur, wo wir sicher sind, dass Leute das vielleicht auch gut finden. Aber du hast schon
gehabt. Das, also, was heißt, also irgendwie, die Woche habe ich halt erfahren, dass ich, dass das Mandat niedergelegt wird. Das heißt, schauen wir mal, wo es jetzt für mich hingeht.
Ach Gott, ja.
Die kündigen Mandanten, weil die Personalmangel haben. Das heißt, also das darf man halt auch mit bedenken. So, und dann habe ich mehrere Assistenten. Ich habe eine, die schreibt meine Rechnung. Dann habe ich eine, die ist zum Glück auch Autorin, die macht ganz viele Sachen bei der VG Wort, meldet die meine Bücher an, im Self-Publisher-Verband meldet die meine Bücher an, wenn ich irgendwelche Grafiken brauche, also oder wenn ich da Werbung gebucht habe, dann wollen die immer irgendeine Grafik und ich habe wirklich keine Ahnung von Grafik und dann erstelle ich das oder ich habe mein Leseprobenheft haben wollen und dann hat die das für mich erstellt. Also die macht so diese ganzen Autorensachen, die einfach so nebenbei anfallen. Und dann habe ich seit diesem Jahr auch noch eine E-Mail-Assistenz, die mir hilft, weil ich ganz oft Empfehlungen mache im Newsletter. Und ich nehme mir, also Newsletter ist wirklich eins meiner wichtigsten Marketing-Tools zusammen mit Instagram. Und da nehme ich mir sehr, sehr viel Zeit. Und die Leute sagen ganz oft, dass sie meine Bücher und Newsletter lieben. Also ich gebe mir da wirklich extrem Mühe. Und da empfehle ich auch oft Dinge. Aber dieses Hochladen, das kostet so viel Zeit, dass ich manchmal schon den Newsletter nicht mehr schreiben wollte, weil ich wusste, ich brauche schon 2 Stunden für den eigentlichen Teil. Und jetzt habe ich quasi jemanden, der für mich das, also diese, ich sag mal, diese Zusatzsachen, so meine Termine und den ganzen Kram, ne? Oder wenn ich Buchempfehlungen habe oder so, das lädt die dann alles hoch. Und wenn ich, das ist auch Next Level jetzt dieses Jahr, wenn ich wirklich mal im Urlaub sein will und nicht abrufbar sein möchte, weil ich bin immer abrufbar und das ist auch nicht immer gut, dass die dann wirklich das kontrolliert und darauf achtet, dass also bestimmte Sachen oder so dann beantwortet werden oder auch so hat sie jetzt einen eigenen Ordner. Es gibt so wiederkehrende Sachen, die immer wieder kommen, die sie dann für mich macht. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe noch mindestens, naja, einige vergessen, aber auf jeden Fall, ihr habt schon gesehen, das ist eine Maschinerie inzwischen. Es ist.
Ja, und das macht aber auch Sinn, weil ganz ehrlich, du schreibst, das wäre die nächste Frage, die ich dann nämlich nochmal anschaue, wie viele Bücher schreibst du im Jahr?
Wahrscheinlich 1 bis 3, ich glaube.
Ja.
Ja, so, aber also.
1 bis 3.
Durchschnitt 2.
Halleluja. Ja, im Durchschnitt 2. Das heißt, du brauchst ja auch die Zeit zum Schreiben. Und dass du da jetzt, das hat sich ja entwickelt, ne? Du sagst, seit 2019 kannst du davon leben und du hast ja jetzt nicht das Team jetzt von Anfang an. Das hat sich immer mehr dazu genommen, weil das. Und das ist auch gut und richtig, damit du den Raum hast zum Schreiben. Ne?
Weil das habe ich halt gemerkt, deswegen, das geht halt sonst verloren einfach. Also das sind so viele Aufgaben, die dann kommen, weil wenn der Erfolg kommt, was ja gut ist, dann kommen auch mehr, also zum Beispiel, da kommen einfach mehr Anfragen. Und dann immer erreichbar sein, macht die Kreativität, finde ich manchmal ungemein tot. Oder wenn man halt nur diese anderen Aufgaben macht, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben. Das macht mich zum Beispiel, wenn ich es eine Weile lang mache, einfach unglücklich. Und deswegen habe ich für mich festgestellt, dass ich auch nächstes Jahr wieder viel mehr ins Schreiben kommen möchte. Und dafür brauche ich einfach mehr Entspannung und dafür brauche ich einfach noch mehr Hilfe.
Ja, perfekt. Aber finde ich gut, dass du dir Hilfe suchst. Und genau so soll es ja auch sein. Ich gucke gerade mit Überraschung auf die Zeit. Wir haben ja noch fast 6 Minuten. Deswegen, es war vorhin, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen. Also wir haben ja jetzt wirklich deinen Weg gestaltet. Du hast wirklich viele Tipps gegeben, wie ein gelungenes Buchmarketing ist. Vom Cover bis zur Assistenz und alles, was dazwischen lag. Wir gucken noch mal kurz. Eine Frage war noch eben, was machen die Assistentin Marlies? Ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet. Aber eben war noch, wie heißt denn dein Podcast? Ich glaube, das war noch eine Frage von Andrea.
Ja, den gibt es aktuell nur bei Telegram. Der wird, da habe ich auch eine Assistentin für, der wird quasi nächstes Jahr überall offiziell rauskommen. Der heißt, also du kannst mich gerne einfach anschreiben, der heißt auf Telegram Mindset für Autoren und andere Träume. Aber genau, da kannst du mich einfach anschreiben, wenn du willst, falls dich das Thema interessiert, weil ich glaube halt Marketing und Mindset ist wichtig. Also dass es einfach sehr, sehr wichtig ist und sehr zusammenhängt. Deswegen habe ich da einen Podcast rausgebracht. Und wie gesagt, ansonsten
ab nächstes Jahr
offiziell.
Ist ja offiziell. Magst du denn ganz kurz, wenn man Kontakt mit dir nehmen möchte, Sandy, mal in den Chat schreiben, wie man am besten, oder deine Webseite da rein, was wie man am besten dich findet. Ja.
Seid ihr dann schon bei Instagram, weil ich würde jetzt einfach mal hier mein Instagram, weil da bin ich eigentlich fast immer erreichbar. Und ansonsten kann ich auch noch mal, was könnte ich sonst, meine E-Mail-Adresse hier reinschreiben.
Genau. Jasmin, ich weiß nicht, hattest du die Frage weiter oben schon mal gestellt? Da wären wir jetzt gleich hingekommen. Die Frage war, wenn Sandy fertig getippt hat, wie oft du so pro Woche durchschnittlich postest, also auf Instagram, Beiträge, Reels, Stories, und verwendest du Meta-Ads, wäre noch eine Frage.
Genau, also Meta-Ads, Facebook und Instagram, da habe ich jemanden, der das für mich macht, das ist die Helen Schmidt. Und wie oft ich poste, also die ersten Jahre habe ich mich ganz fest verpflichtet, weil ich wollte wirklich wachsen. Ich habe alles getan, was mir Experten geraten haben. Und deswegen habe ich die ersten, ich würde sagen 3 Jahre, jeden Tag gepostet, auch in der Reha und überall. Und wenn kein Internet war, ich habe immer gepostet. Und inzwischen mache ich es sehr, sehr flexibel. Ich mache es, wenn ich es fühle. Weil ich habe gemerkt, wenn ich jetzt einfach das mache, wenn ich gerade gar keinen Bock drauf habe oder so, dann bringt es auch am anderen Ende nichts. Also die spüren einfach die Energie, die da drin steckt. Deswegen, ich mache es manchmal 2 am Tag, wenn ich gerade in so einer Instagram-Phase bin, und manchmal mache ich einen Social-Media-Detox und lösche die App für einen Monat. Also das gestalte ich mir jetzt gerade einfach so, wie es für mich am besten passt.
Perfekt. Dann war noch die Frage, ob du für jedes Pseudonym alle Plattformen hast. Also wahrscheinlich, ob jedes Pseudonym eigene, wie sagt man denn?
Genau, also das ist auch so ein Expertentipp. Mir haben damals ganz viele gesagt, ich soll für jedes Pseudonym ein eigenes Profil, eine eigene Website und so weiter und so fort machen. Und ich habe festgestellt für mich, so funktioniere ich nicht. Das wäre für mich total schizophren, dann immer zu überlegen, oh Gott, ist das jetzt mein Thriller-Ich? Ist das, wenn ich das jetzt posten will, ist das jetzt mein Jule-Ich oder das für mein Coaching? Was ist das jetzt eigentlich? Und deswegen, ich habe mich entschieden, dass ich alles auf einem Kanal mache, weil wenn ich es anders machen würde, wäre ich überfordert und würde nichts machen. Also mache ich es so und ziehe einfach die Leute an, die damit klarkommen, dass ich einfach sehr vielseitig interessiert aufgestellt bin. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Super. Dann war noch die Frage, hatten wir eben schon, mit welchem Rhythmus veröffentlichst du Bücher? Da haben wir schon gesagt 1 bis 3, also in der Regel 2. Und wie lange brauchst du pro Buch, wenn du das überhaupt so betiteln kannst?
Also ich habe das schnellste Buch, was ich geschrieben habe, war 2 Wochen. Und das, was am längsten gedauert hat, war über einen Zeitraum von 3 Monate, wo ich immer Mai dran geschrieben habe. Also das ist, da ist alles dabei. Das ist, also manchmal habe ich das, da fühle ich einfach, ich kann bei dem Buch nicht weiterschreiben, weil ich noch nicht die Person bin, die ich sein müsste, um es weiterzuschreiben. Und dann lasse ich es halt einfach liegen und dann ist es einfach so, dann kann ich es auch nicht ändern quasi. Deswegen, da ist alles dabei.
Okay, das schließt so ein bisschen an die beiden Fragen an, von Doreen und von Mara. Wie funktioniert das mit dem Veröffentlichen auf Amazon und ob du feste Schreibroutinen hast? Ich meine, wenn man in 3 Monaten ein Buch schreibt oder in 2 Wochen, da wirst du ja eine Art von Routine haben.
Genau, also 3 Jahre war das längste, das meinte ich, genau.
Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, also wenn ich schreibe, dann schreibe ich wirklich, dann, also im besten Fall morgens aufstehen, Handy auslassen und erstmal, also am besten funktioniere ich, wenn ich nur eine Stunde schreibe oder mir nur erlaube, eine Stunde zu schreiben quasi, weil wenn ich vorhabe, extrem viel zu schreiben, dann habe ich wieder 1000 Sachen, die ich vorher erledigen will, und dann habe ich immer mehr Druck und dann ist der Tag vorbei. Und deswegen für mich funktioniert es am besten, morgens aufstehen, nicht auf Handy gucken und wirklich einfach eine Stunde schreiben und fertig ist. Und da ich eine schnelle Schreiberin bin, komme ich so richtig gut voran und bleibe aber auch immer frisch, sage ich jetzt mal, und freue mich jeden Tag aufs Neue auf die Geschichte. Und dann im besten Fall viel Entspannungszeit, weil dann die ganzen Bilder kommen, die mir, also die Ideen.
Und willst du noch kurz 2, 3 Sätze zum Veröffentlichen auf Amazon sagen? Also wie das funktioniert, war hier eine Frage.
Genau, also ich würde in der Regel schon empfehlen, wenn man erfolgreich sein will, dass man an Amazon nicht so wirklich vorbeikommt. Da finde ich, also das, ja, ich bringe meine Bücher immer, das E-Book zumindest, bringe ich immer exklusiv bei Amazon raus, weil die haben ganz viele tolle Angebote. Die haben zum Beispiel das Prime-Angebot, wo ich jetzt zum Beispiel gerade drin bin, wodurch ein Buch, was letztes Jahr rauskam, gerade in den Top 20 von Amazon ist. Das heißt, die machen halt Werbung und man bekommt auch noch Geld dafür. dann hat man die Möglichkeit, einen Kindle-Deal zu bekommen. Oder man verdient auch an gelesenen Seiten. Das heißt, wenn ein Leser Kindle Unlimited hat, das ist wie nennt man das? Ja, also da kann man halt Bücher lesen für einen Monatsbeitrag. Und wenn da dein Buch drin ist, weil du ja exklusiv bei Amazon bist, und die das lesen, dann steigt dein Ranking und du bekommst dafür Geld. Dann bekommt man bei Amazon auch noch, wenn man es gut macht, Bonis ausgezahlt. Also ich habe es dieses Jahr das erste Mal einmal einen vierstelligen Bonus bekommen. Also auch für mehrere Bücher einfach, und welche, die schon jahrelang veröffentlicht waren. Und ich habe das Gefühl, dass Amazon einfach extrem viel für AutorInnen macht, und deswegen ist es für mich einfach sehr wichtig, das so zu machen. Ja.
Perfekt, danke für die Antwort. Hier war noch eine Frage, aber da haben Sie sich schon untereinander, die Teilnehmenden, hat auch schon was beantwortet. Wie viel muss man circa rechnen pro Seite für das Lektorat? Und da hat jemand geschrieben, 5 bis 8 Euro pro Normseite oder pro Seite mit 1800 Zeichen ist dessen Erfahrung gewesen. Würdest du dem zustimmen? Oder?
Also ich glaube, ja. Dadurch, dass ich halt schon eine wirklich lange Zeit Autorin bin, habe ich natürlich auch noch diese alten Preise von den Leuten. Also die werden zwar auch immer ein bisschen teurer, aber ist, glaube ich, anders als bei Neukunden. Mhm. Und es ist auch so, dass, also umso besser, also bei vielen Lektoren ist es so, umso besser du wirst, desto weniger musst du auch zahlen. Also man macht ja auch dieses Probelektorat, um zu gucken, wie viel muss ich jetzt noch überarbeiten. Und wenn die jetzt sehen, da ist sehr, sehr viel zu tun, dann wird es auch teurer, als wenn man sieht, okay, der weiß, was er tut. Da habe ich die typischen Fehler, aber kriegen wir hin. Also ich denke, das passt.
Okay. Weiter vorne war noch, kosten diese Testlektorate auch was? Also wenn ich das jetzt erstmal rausfinden muss, ob das mit der Lektorin, die ich mir da aussuche, auch passt.
Nee, also ich habe das tatsächlich auf Instagram, habe ich einfach Leute gefunden. Ich habe am Anfang das mit Freunden versucht, aber es ist nicht immer so eine gute Idee, weil... Ja, man gibt es dann auch meistens Menschen, die eigentlich mit dem Genre nichts zu tun haben und das ist immer nicht so gut, oder die auch keine Erfahrung als Autoren haben. Und deswegen habe ich meine Testleser dann eigentlich anfangs auf Instagram gefunden. Und inzwischen, also Testleser habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt Vorableser, das heißt, das sind Leute, die halt dann dafür sorgen, dass quasi nochmal geguckt wird, ob wirklich alles richtig ist, wenn eigentlich keine Tester mehr drin sein sollten, und die dann auch schnell eine Rezension schreiben können. Weil das einfach super wichtig fürs Marketing ist.
Wir verabschieden uns von euch ganz, ganz herzlich, sagen vielen Dank, dass ihr auch noch überzogen habt mit uns gemeinsam, hier geblieben seid, und wünschen euch einen ganz, ganz tollen Abend. Passt gut auf euch auf, nutzt jede Schreibminute, und wenn ihr jemanden habt, der euch helfen kann oder auch ein schönes Cover macht, dann ist das doch vielleicht ein schöner Einstieg. Deine letzten Worte, Sandy, es ist dein Talk.
Ja, also... Ich glaube wirklich, 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 dass es jeder schaffen kann, vom Schreiben zu leben. Da gehört zwar viel zu, und es ist ein Weg, und es ist auch viel von dem alten Ich loslassen, aber wenn man es wirklich will, dann glaube ich ganz, ganz doll fest daran, dass man es schaffen kann. Und ich wünsche mir einfach, dass, wenn es euer Traum ist, dass ihr, oder auch wenn auch nur der Traum ist, ein Buch zu schreiben, dass ihr da einfach niemals aufgebt und euch den Traum immer groß macht, weil ich bin der beste Beweis. Ich bin aus einem Burnout gekommen, aus einem komplett anderen Bereich, und ihr seht, ich kann vom Schreiben leben, ich kriege ständig Preise, ich weiß überhaupt nicht, was in meinem Leben passiert, das geht so ab, und deswegen, ich glaube, wir können das alle. Also bitte nicht aufgeben, nie, 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 niemals.
Ja, und das möchte ich 100% zu unterstützen. Das sehe ich ganz genauso. Danke euch und dir ganz, ganz herzlich, und habt einen schönen Abend. Und vielleicht setzt ihr euch direkt mal dran und die Idee wird schon mal festgehalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Live-Talk hier. Nächste Woche findet ja noch einer statt. Und in diesem Sinne, habt es fein. Ciao. Tschüss.